Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu Pile of Fame Nummer 44 mit dem kurzen, aber prägnanten Titel Krieg. Und wenn ihr das jetzt gerade hört und denkt, Krieg, warum erklärt mir der Mann Krieg? Es ist so, Pile of Fame ist ein kleines Podcast-Format, in dem sich zwei Menschen in riesigen Stapel ungespielter Spiele anschauen, dann jeweils eins herausziehen, es beäugen und dann sagen, ob ihr das auch tun solltet oder ob ihr sagen könntet, nein, das streichen wir. Und diese beiden Leute sind einerseits ich, Markus Richter, hallo und herzlich willkommen, der Esel nennt sich selbst zuerst, und Herr Professor, Doktor, alle Spiele gespielt, wenn sie nur ein Roguelike sind, Rainer Siegel. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo liebe ZuhörerInnen. Das freut mich, dass wir wieder da sein dürfen. Ja, du hast Roguelike als Erster gesagt diesmal. Und schon wieder. Es hat schon eine Tradition in dieser Sendung. Wenn wir Roguelike sagen, heißt das, dass es diesmal kein Roguelike gibt. Es gibt kein Roguelike diesmal. Kein Wunder, zum Thema Krieg wäre es auch ein bisschen schwer geworden, muss ich sagen, wenn ich so nachdenke. Naja. Wir haben stattdessen riesige Spiele mitgenommen, ja. Muss man sagen, oder?
Also ja. das ist schon wirklich Weltkrieg. Ja? Also jetzt nicht im geschichtsträchtigen, schlimmen Sinne, sondern einfach, die sind halt so groß. Das sind halt keine Scharmützel, die da stattfinden, sondern da geht's halt um nichts anderes als die Eroberung der Welten, kann man in einem Fall sogar sagen. Bei mir ist es Total War Warhammer 3 oder man könnte sogar sagen, es ist Total War Warhammer 1 bis 3, aber das erkläre ich gleich noch genau. Und bei dir ist es
Eador, Masters of the Broken World. Ja, da fragt ihr euch, was hat der geraucht? Ja, das ist ein komisches Spiel, muss ich sagen. Es ist klein einerseits,
andererseits sehr groß. Lass von vorne anfangen, weil
ja, Total
War Warhammer, das kann man ja aus zwei Richtungen kennen. Also Total War, riesige Strategiereihe, gibt es seit Jahrzehnten, hat man vielleicht schon mal gehört. Warhammer, riesiges Tabletop-Universum, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Die Vermischung Warhammer als Computerspiel, hat ihr auch schon eine Rolle gespielt? Also das ist, selbst wenn ihr nicht wisst, worum es geht, habt ihr wahrscheinlich sozusagen zumindest so ein, ja, das klingt irgendwie bekannt, aber Eador. Was? Ja. Wo kommt das her? Wer ist es? Was ist da passiert?
Ja, es ist ganz seltsam, weil ich erzähl mal vielleicht, wie ich das überhaupt in meinen Pile of Shame gebracht habe, yes, das Spiel. Ich folgte auf Twitter einigen, ich glaube Science-Fiction-Autoren, wirklich so alten Herren, so alle über 60 oder so. Und einer von denen, die haben normalerweise überhaupt nichts mit Gaming-Content am Hut, einer von denen, ich glaube es war, ach, ich hab's vergessen, wer es war. Einer von denen hat jedenfalls irgendwann mal geschrieben, ja, kennt ihr auch Computerspiele? Das hier ist ein cooles. Und Eador, Masters of the Broken World. Und ich habe mir gedacht, aha, okay, ja, irgendwie sieht's cool aus. Es ist ein Spiel aus dem Jahr 2013 von einem russischen Entwicklerstudio. Ich glaube, damals waren Russen und Ukrainer dran beteiligt, also damals noch vor 11 Jahren, als alles noch besser war als jetzt. Und es ist der zweite Teil von insgesamt 3 Eador-Teilen und es ist auch seltsam stilisiert, die Schreibweise, es heißt Eador, Punkt, Masters of the Broken World, keine Ahnung. Ja, also der erste Teil ist Eador Genesis und dann gibt's noch Eador Empire, das ist der letzte, oder Imperium, das ist der dritte Teil. Aber der größte und erfolgreichste Teil des Ganzen war eben Eador Masters of the Broken World und das ist wirklich, ich kann bestätigen, der mir entfallene Science-Fiction-Großmeister hatte recht. Ja, das ist ein Videospiel, kann man so sagen.
Und was für eins.
Ja, und was für eins.
Also man muss sagen, auf einer abstrakten Ebene, und das versuchen wir auch immer, ähneln sich die beiden Spiele, weil es ist eine Kombination aus die eigentlichen Kämpfe, wo Armeen oder Figuren gegeneinander antreten. Und das andere ist, es hat so eine ja, Diplomacy ist vielleicht ein bisschen viel gesagt.
Aber eine Grand Strategy Layer, sagen wir so.
Ein Grand Strategy Layer, also das Fremdworte mit Fremdworten erklären, fantastisch. Ja. Also es gibt so ein Ding, wo man so eine Weltkarte managt, wo man Gebiete irgendwie, Ressourcen oder was die machen oder Dinge auch bauen kann. Genau. Total War Warhammer war bei mir, also treue ZuhörerInnen kennen das vielleicht, es gibt diese lange Quest, Warhammer, riesiges Tabletop-Universum, man muss, bevor man das spielt, Figuren kaufen, Figuren bauen, Figuren anmalen, Regeln lernen und dann in den richtigen Warhammer spielen, also wo die Armeen gegeneinander antreten, dann dauert irgendwie ein Spiel 3 oder 4 Stunden, man hat 3 Runden und diskutiert vor allem Regeln. Also ich finde das Universum total fantastisch, aber das Spiel selbst war mal nix und ich suche seit Jahrzehnten Computerspiele, die diesen Itch scratchen, ja, also diese so Armeen gegeneinander, so rundenbasiert im Computerspieluniversum. Das scheitert oft dramatisch, weil Games Workshop, die Firma hinter hinter Warhammer, also ein fantastisches, ich glaube, vorsätzliches Händchen dafür hat, schlechte Computerspiellizenzen abzugeben. Das hat sie in den letzten Jahren ein bisschen gegeben, aber so in der Regel. So, und dann Total War Warhammer, der erste Teil ist schon auch ein bisschen länger her. Und dann war ich natürlich sofort, yes, das probiere ich aus. Und das war ganz fürchterlich, weil das ist so ein Spiel gewesen, wo du wirklich Armeen steuerst, das sehr langsam ist und was kein Tutorial hat. Also du machst Total War Warhammer den ersten Teil an und bist drin und das ist so ein richtiges, du hast keine Ahnung, fuck you.
Aber ich glaube, es kommt auch ein bisschen daher, weil es war ja, glaube ich, der 10. insgesamt Eintrag in die Total War Reihe.
Das war wirklich die Nische ist groß, aber das war ein Nischenprodukt. Und dann habe ich jetzt aber, deswegen habe ich das Spiel sozusagen jetzt spielen wollen, Total War Warhammer 3. Ich hatte das auf dem Schirm, als es kam, und dann lag es jetzt auch irgendwie auf meinem Pile. Und da waren zwei Dinge anders. Das eine ist, es gab eine Tutorial-Kampagne, wichtig für Markus. Und das andere ist, es gibt, ich glaube, erst seit letztem oder seit zwei Jahren gibt's Imperial Empires. Das heißt, dass du alle drei Total War Warhammer Teile, also den Content, in der Engine vom dritten Teil spielen kannst.
Okay.
Das heißt, du hast diese riesige Warhammer Welt und kannst die Dinge aus den drei Teilen nehmen, und dann ist das wirklich auch wie so ein Sammelspiel. Du kannst halt die ganzen DLCs kaufen, wo du dann noch ein Volk und noch einen Anführer und so. Und deswegen wollte ich das spielen. Und dann habe ich es angemacht und dann kam alles ganz anders. Aber wie war es denn bei dir? Du hast es ja sozusagen gekauft aus fachfremder Empfehlung.
Ja.
Wie war deine erste Stunde in diesem Spiel?
Ja, du kannst dich ja noch erinnern, das ist jetzt eine scheinheilige Frage, weil du weißt es ja noch, dass wir haben uns ausgemacht, wir spielen das, und ungefähr 20 Minuten später habe ich mich gemeldet und gesagt, nee Markus, ich mache was anderes, das geht gar nicht, ich bring's nicht zu laufen, es geht nicht, es stürzt ab, ich kann es in der Auflösung nicht spielen und ich habe ein bisschen reingespielt, es ist nicht, ich mach was anderes, und ich habe das dann tatsächlich überwunden, und ich muss euch gleich jetzt sagen, das ganze Ding, ihr kennt sicher den schönen Begriff Eurojank oder Jank allgemein. Jank ist so
warte
die Bezeichnung.
Mal, warte ja? mal, stopp. Also wirklich gleich. Aber, und wir reden ja hier selten über Technik. Aber vielleicht sollten wir es in diesem einen Fall doch tun.
Ja, das mache ich gerade, ja.
Okay, ach, machst du gerade schon. Okay, ich verstehe. Ja. Entschuldigung.
Also mit Jank bezeichnet man in Videospielen, vielleicht wisst ihr das ja, vielleicht auch nicht, wenn ihr es nicht wisst, mit Jank, also nicht Junk, sondern Jank mit A, bezeichnet man, wenn in einem Videospiel, ja, wenn es an der Technik ein bisschen hakt, wenn alles nicht ganz so auf Top-Level Hochglanz poliert ist, jetzt auch technisch, spielmechanisch. Und das ist eben was, das wird im Spielen nachgesagt, durchaus liebevoll, die zum Beispiel manchmal aus dem früheren Osten kommen, also so aus der Ukraine, also Stalker zum Beispiel wird von vielen Menschen, vor allem aus der Konsolenwelt, so als typisches Jank-Spiel gesehen, also die ersten. Das war zwar schon ganz toll und so, aber es hat nicht so toll ausgesehen wie die wirklichen großen AAA-Titel. Es hat irgendwie da und dort gehackt. Jedenfalls bei Eador war es am Anfang genauso. Das Spiel ist schon 11 Jahre alt, inzwischen von 2013. Und ich habe es nicht geschafft, das irgendwie laufen zu bringen. Und es ist auch so, ich habe jetzt wirklich einige Zeit drin versenkt. Ich sag's nachher, wie viel. Ich geniere mich ein bisschen dafür. Aber es ist tatsächlich so, es ist nach 11 Jahren, es gibt immer noch keinen Patch, der das ganze Ding so richtig, keinen offiziellen, der das Ganze so richtig zu laufen bringt auf einem aktuellen Windows 11 Computer. Und ich habe es wirklich jetzt die ganzen Stunden, die ich es gespielt habe, im Windows-Mode spielen müssen. Das heißt, ich habe es schon so groß gehabt, wie meine Auflösung war, aber ich habe die Ränder nicht weggebracht. Weil wenn ich es auf Fullscreen spielen wollte, dann hat er irgendwie nur einen Teil dargestellt, das Ganze. Ich habe das UI nicht mehr gesehen, das User Interface. Und ich musste wirklich aus dem Workshop oder aus der Mod-Community eigentlich eher eine Mod downladen, die wildesten Bugs beseitigt davon. Was ist eigentlich bemerkenswert, muss ich sagen. Spricht nicht dafür, aber egal. Weil ich habe dann Gott sei Dank eben diese technischen Probleme überwunden und habe mir dann gedacht, ich werf doch noch mal einen Blick drauf. Vielleicht hat's ja doch was. Vielleicht hatte ja der Science-Fiction-Autor, dessen Namen ich vergessen habe, doch irgendwie recht.
Aber ich muss noch kurz fragen, hast du mal geguckt, also du hattest das Spiel ja dann schon, aber hast du mal geguckt, ob es bei Good Old Games eine Version gibt? Weil die machen das ja manchmal möglich, dass so eine Jank-Spiele dann irgendwie in einem...
Daran habe ich nicht gedacht, weil ja natürlich, lieber Markus, und wie ihr auch wisst, die Prämisse dieser Sendung ist, dass wir ein Spiel spielen.
Ja, aber ich dachte, als HörerInnen-Service wenigstens.
Nee, ich habe es ja dann eh, ich habe es 40 Stunden gespielt, ich kann es jetzt sagen. Ja, ach Gott.
Ja, aber wie ist das denn passiert?
Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, es ist wirklich so, dass ich dann eigentlich am Anfang dachte, ja, normalerweise, liebe ZuhörerInnen, ist es ja so, dass wir eben ein Spiel aus dem Pile of Shame, nehmen und das dann spielen, je nachdem wie lang. Also es gab durchaus schon Spiele, die habe ich durchgespielt für Pile of Fame, für diese Sendung. Und das waren dann eben, glaube ich, kürzlich erst Headlander, habe ich durchgespielt, 8 Stunden. Ich war ganz stolz, habe mir gedacht, ja, okay, ich mache hier wirklich was für mein Geld. Ich muss euch mitteilen, ich habe Eador Masters of the Broken World 40,7 Stunden gespielt, seit ich gesagt habe, ne, mach ich nicht. Und ich wäre noch lange nicht fertig, wenn meine Partnerin nicht mehr angedroht hätte, dass sie die Beziehung zu mir beendet, wenn ich weiterhin jeden Abend in diesem hässlichen Spiel aus Russland sitze. Und deswegen habe ich davon abgelassen, bis sie mal aus dem Haus ist.
Also ich habe es für euch sozusagen parallel recherchiert. Es gibt eine Good Old Games Version. Ich habe jetzt nicht die Kommentare gelesen, aber falls ihr nach diesem Ding denkt, Pile of Fame hin oder her, ich muss das jetzt auch haben, weil ich zwingend aus meiner Beziehung flüchten möchte, mir aber keine bessere Ausrede einfällt, dann könnt ihr es dort versuchen. Und nein, das ist keine bezahlte Werbung, es ist wirklich sozusagen, es gibt manchmal diese Spiele, die will man spielen, die laufen nicht und dann habe in meiner persönlichen Erfahrung, ist das tatsächlich eine Plattform, die da manchmal helfen kann.
Ja, es läuft ja, es ist halt nur, es hat ein bisschen, es hakt hin und her.
Ja, aber es ist im Windows-Modus spielen laufen, man weiß es nicht so genau.
Ja. Anyways. Nach 40 Stunden sage
jetzt,
ich,
ja, jetzt hast du das Loblied ja schon gesungen.
Tut mir leid, ja.
Aber wir what happened?
Ja, es hat mich dann doch reingezogen. Es ist, vielleicht erkläre ich es einfach kurz mal, was es ist. Es ist eigentlich auch ein globales Strategiespiel, also Grand Strategy, wie wir vorher schon sagten. Sprich, es hat mehrere Ebenen des Ganzen. Es ist eben im Grunde ganz, ganz, wenn man es runterbricht, ist natürlich Total War Warhammer ein Echtzeitstrategiespiel und Eador Masters of the Broken World ist eigentlich ein Rundenstrategiespiel und zwar nach der Schablone von Heroes of Might and Magic. Das kennst du auch, nehme ich an, Markus, oder?
Ja, aber sag doch nochmal kurz für die
Hörer. Sprich, also in Heroes of Might and Magic ist das Kernelement des Ganzen, dass wir hier links und rechts gegeneinander antreten mit Armeen und rundenweise die einzelnen Einheiten ins Feld gezogen werden und da wird gegeneinander gekämpft. So ist es in Heroes of Might and Magic, so ist es in King's Bounty, das ja ursprünglich das allererste Spiel aus dieser Gattung war und so ist es auch in Eador. Das heißt, man ist auf einer Fantasy-Landkarte unterwegs und hat immer wieder ja, Schlachten zu schlagen, die passieren eben in Echtzeit. Zuerst ist die eine Seite dran, macht ihre Züge, dann ist die andere Seite dran. Wenn keiner mehr übrig ist auf einer Seite, ist die Schlacht vorbei. So, dann kommt bei Eador Masters of the Broken World aber noch eine Globalstrategie-Ebene dazu, in der wir eben auf der Landkarte sind. Da können wir unsere Hochburg ausbauen. Wir können in den Provinzen, die wir erobern, ja Wächter einsetzen. Wir können dort kleinere Bauten errichten. Und das Ziel ist immer, von dieser Scherbe, auf der wir uns befinden, die Welt ist hier nämlich zersplittert in lauter Scherben, die fliegen so im All wie so kleine Inseln und die sind größer mal kleiner. Auf dieser Scherbe, wenn wir unseren Widersacher, da gibt's meistens einen oder zwei andere Generäle oder Strategen oder Götter, wie man halt so will, wenn man den besiegt hat, dann gehört einem die Scherbe und dann geht's nochmal einen Strategielayer nach oben. Sprich, dann hat man plötzlich den Überblick über die Galaxis und da sieht man dann andere Gottheiten, man ist selber eine Gottheit und man kann sich mit denen um andere Scherben streiten, das heißt, die schicken wen hin, der dort irgendwie zu erobern versucht, ich schicke wen hin oder ich kann auch versuchen, deren Heimatscherbe anzugreifen oder werde hin und wieder von denen attackiert und wenn da eine Entscheidung fällt, dann ist die Gottheit weg. Man trifft immer wieder welche anderen Götter dort, also ein paar, die sind alle geschrieben übrigens, das heißt, das sind wirklich Figuren mit Dialogbäumen, man kann mit denen Kontakt aufnehmen, man kann mit denen über alle möglichen Sachen reden, das heißt, es gibt in dem Spiel wirklich wahnsinnig viel Text und Geschichte auch im Hintergrund und ja, und diese drei Ebenen verschachteln sich eben so wie eine russische Puppe ineinander. Und ja, deshalb ist es halt so gewesen, dass ich hier 40 Stunden gespielt habe. Ja, so war es. Ja. So war es bei mir.
Okay, bei mir war es ein bisschen anders, weil das an diesen Schachtelspielen finde ich ja das Wichtige, dass jede einzelne Ebene Spaß macht. Und dann ist es aber auch so, das am wichtigsten ist, dass die Kampfebene Spaß macht. Ne? Also diesen ganzen Management-Teil, den kann man oft so, also entweder lieblos nebenher machen oder sozusagen, man liest halt nicht die Texte, sondern spielt irgendwie nur auf Min-Max, um da irgendwie durchzukommen zum nächsten Kampf. Und Total War Warhammer war für mich dann leider so, dass das nicht funktioniert hat, weil das Spielprinzip ist eben das Total War Spielprinzip. Und das ist immer so ein bisschen gemein, mit einer Erwartungshaltung in den Spiel reinzugehen. Aber so ist es nun mal. Ich wollte ja den Warhammer-Itch scratchen. So. Und das ist aber so, das Battlefield ist halt eine riesige Fläche und man hat sozusagen Trupps, die aus vielen Einzeleinheiten bestehen. Also man hat auch so Helden, die eigene Spielfigur. Es gibt später auch noch andere so Heldenfiguren, die man einzeln steuern kann. Aber es sind immer so Trupps von irgendwie so 80 Männlein. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Unterschied. Das ist nämlich mehr Total War als Warhammer, weil bei Warhammer 80 Männlein in einem Platoon, in einer Gruppierung, das gibt's da nicht, sondern es sind halt eher so 20, wenn es hochkommt. Und dann ist das halt wirklich, habe ich das Gefühl, sozusagen so eine Art Kampfsimulator, weil du schickst diese Truppen halt los und es sind halt Fußtruppen oder auch Kavallerie, aber die sind in einer für ein Computerspiel unfassbaren Langsamkeit, bewegen die sich auf dem Schlachtfeld aufeinander zu, und wenn euch jetzt im Kopf schon weht, tut, wie langsam ich spreche, ist das genau das Gefühl, was mich bei Total War Warhammer ereilt hat. Man kann es tatsächlich auch anhalten, es ist also sozusagen, also ja, es ist Echtzeitstrategie, aber man hat sozusagen mit der Ruhe der Rundenstrategie kann man das auch machen. Und dann greifen die Einheiten natürlich übereinander, ne? Also irgendwie die Lanzenträger können die Kavallerie und die Fernkämpfer können die Infanterie, aber die Kavallerie kann die Fernkämpfer und so weiter und so fort. Und das macht aber in mir ein Gefühl, wo ich dann, also ich mag schon, wenn die, also mir ist schon klar, alles ist immer nur Kulisse, aber ich mag es, wenn das irgendwie sozusagen so einen Hauch von Authentizität hat. Und für mich ist bei Total War Warhammer passiert, dass das sehr schnell kippt. Dass man also nicht mehr wirklich die, also Warhammer mag ich ja, weil diese Figuren so unfassbar ausgestaltet sind und bei jedem einzelnen Kämpfer sozusagen die Hintergrundgeschichte, die er nicht hat, aber ihm ansehen kannst. Und hier wird das halt sozusagen, sind das so namenlose Mobs, die gegeneinander du schickst, und das dauert auch noch alles sehr lange, und dann wird das sehr schnell zu so, also ist die Abstraktionsebene des Kampfes sehr schnell für mich sichtbar, und das heißt, das wird zu einer Art sehr langatmigen Schere, Stein, Papier und ja, hat halt wenig von der Fantasy-Schlacht.
Das finde ich so schade, weil es ist wirklich so, wir bemühen uns ja beide normalerweise, das Spiel des anderen jeweils auch zu spielen. Hm. Und es gab diesmal eben das Problem, normalerweise, wir sagen es euch jetzt im Vertrauen, benutzen wir dafür Steam Family Sharing. Aber wir sind gar keine Familie. Sagt's nicht weiter. Jedenfalls, das ging nicht, weil eben Total War Warhammer 3 du nicht in deiner Steam-Bibliothek hattest, sondern irgendwo anderswo.
Windows-App-Store. Genau. Das war eine günstige Gelegenheit.
Deshalb habe ich es nicht spielen können, aber ich habe mir eben die Trailer angesehen. Ich kenne ja Total War, muss ich dazu sagen. Ja. Ich habe nur Total War Warhammer 3 nicht gespielt. Ich habe sogar Total War Warhammer 1, das habe ich in meiner Steam-Bibliothek. Ja. Da bin ich erst zu spät drauf gekommen. Und ich habe dann wirklich, ich war schon über dem Kaufen-Button, und das ist wirklich, es kostet 60 Euro immer noch,
Total War Warhammer 60. 3.
Ja, es ist immer noch teuer. Und ich hatte es sogar schon im Einkaufswagen, und ich habe dann noch einmal ich bin in mich gegangen, und da war eine kleine Stimme, und die hat gesagt, Rainer, du weißt doch, das Ganze ist Echtzeitstrategie. Und ich mag keine Echtzeitstrategie,
aber ist leider so. Aber ich glaube, dass sozusagen, du würdest das Spiel, wenn das wirklich die einzige ist, dann wirst du das Spiel mögen.
Nein, der Punkt ist ja, also ich war versucht, das zu kaufen, eben nicht nur, weil wir es hier spielen, sondern auch, weil mich eben die Trailer und die Präsentation des Ganzen, das Epische, riesige Dämonen, die über Herren schweben und und dann habe ich, das ist toll, wirklich fantastisch, groß beeindruckend. Ich bin großer Fantasy-Fan, habe gerade auch eine 7-teilige Riesen-Fantasy-Serie fertig gelesen mit den größten Schlachten überhaupt, die es gibt. Ja, fragt mich, was es war. Ja, ich sag's euch auf Nachfrage. Und das Schlimme dran ist aber, dass immer, wenn ich mir dann ein tatsächliches Gameplay-Video angesehen habe oder einen No-Commentary-Stream oder ein Let's Play etc., dann sieht man eben das, was du beschrieben hast, nämlich, dass man nicht irgendwie die epischen Kämpfe sieht, sondern man sieht eben aus großer Höhe meistens irgendwo kleine Icons auf dem Spielfeld dahin krabbeln, die sich gegenseitig mit Wurfgeschossen und dann im Nahkampf irgendwie aufreiben. Und das ist eben eigentlich genau das Gegenteil von episch, was ich eigentlich aus den Trailern gern gehabt hätte. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, ich habe eh schon 40 Stunden gespielt. Ich glaube jetzt nicht das noch. Und ich habe es dann gelassen, und ich glaube, es ist eine gute Wahl, weil...
Ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube tatsächlich, du wärst eigentlich sehr anfällig.
Ja, aber wir wollen hier unseren Pile of Shame verkleinern.
Nee, warte, lass mich das kurz erklären, ne? Weil was vielleicht die meisten Hörer nicht wissen, du bist ja großer Dwarf Fortress-Fan. Ja. Und das ist ja sozusagen wenn man so eine Ebene aufmachen würde, sozusagen auf der einen Seite ist, auf dem Bildschirm passiert farbenfroh in großer Auszeichnung irgendwie alles, was du siehst, und du bist mittendrin und immersiert, und am anderen Ende ist, hier ist so ein abstraktes Buchstaben-Zahlensalat-Ding, wo du dir aber die Geschichte reindenken kannst, und da ist Dwarf Fortress. Und ich glaube, insgeheim ist Total War Warhammer tatsächlich was für Leute, die sowas spielen, weil der Spaß an dieser Reihe ist, glaube ich, sozusagen nicht die einzelne Schlacht, sondern das Metagame. Weil du lernst ja am Anfang, da bist du ja mit dem einen Volk unterwegs und dann gibt's ja diese ganzen vielen Völker und dann können ja die Völker haben in sich andere irgendwie Mechaniken und wahrscheinlich sieht es auf dem Schlachtfeld gar nicht so doll anders aus, aber man hat halt den Spaß dran, diese verschiedenen Dinge irgendwie auszuprobieren. Und deswegen, glaube ich, wärst du eigentlich sehr anfällig dafür, für dieses Ding. Und das ist sozusagen, also das ist so, ich glaube, so ein Spiel, was es in Hindsight Spaß macht. Ja, also die einzelnen Kämpfe sind halt irgendwie sehr langwierig, aber wenn du später, wenn du auch die Völker ausprobiert hast, dann kannst du dir ja damals, als ich mit den Skaven versucht habe, den Imperator, das war noch so. Und ich glaube, da funktioniert das sehr gut. Das funktioniert bei mir leider überhaupt nicht. So, deswegen für mich nicht. Aber ich glaube, du wärst anfällig. Ich habe noch einen Service-Hinweis, den ich lernen musste, weil ich hatte ja jetzt sozusagen den einen Teil, ich habe auch eins, den hatte ich auf Steam damals, drei habe ich jetzt im Windows-Shop. Es gibt eben dieses Imperial Empire und das soll ja, und das funktioniert so, wenn du ein anderes Spiel hast, also du hast Total War Warhammer 3 und wenn du ein anderes Spiel aus der Total War Warhammer-Reihe hast, dann kannst du die Inhalte sozusagen integrieren. Das geht aber nur, wenn du es im fucking selben Shop hast.
Ja, okay.
Das ist, es gibt keinen irgendwie Sega-Account, den du machen kannst, der dann alle Inhalte irgendwie so reinzieht, sondern es geht nur, wenn du es im selben Shop hast. Also falls das
auch überlegt. Ihr habt hier die einzigen sinnvollen Grund gehört, einen Sega-Account oder einen Rockstar-Account oder irgendeinen zusätzlichen Third-Party-Launcher zu haben. Ja, das wäre der einzige Grund, dass das sinnvoll wäre eigentlich.
Aber
dass
man eben
aus verschiedenen Stores die Inhalte zusammenklöppeln kann.
Ja. Ja. Aber es haben sie leider ausgelassen. Also diesen einen sehr wichtigen Punkt. Und das ist besonders schade, weil alle drei Teile noch 60 Euro kosten.
Wahnsinn.
Also das ist, genau, da läuft man, ich glaube, das ist auch jetzt neue Preispolitik vielleicht. Und da läuft man also nicht in Gefahr, dass man sich in einem Steam-Guthaben, Festkauf, irgendwas, das mal aus Versehen irgendwie eintritt, weil.
Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Also ich glaube schon, dass das wahrscheinlich auch der Reiz dran wäre, der mich interessieren würde dran, weil das ja letztlich auch das war, was mich an Eador eigentlich fasziniert hat. Denn ich habe ja ein bisschen auch in die Statistik geschaut und ich habe dir, glaube ich, ganz am Anfang, als ich es erst 15 Stunden gespielt hatte, das war erst nur damals, da war ich noch ein Noob, da habe ich dir ja geschrieben, ja Wahnsinn, ich bin einer von den, keine Ahnung, 82, ich bin einer von den 17%, die es überhaupt geschafft haben, den ersten Miniboss nach dem Tutorial zu besiegen in diesem Spiel, global. Von den Steam Achievements her. Und das ist schon ein Hinweis darauf, dass man hier wirklich ein großes Zeitbudget mitnehmen muss für Eador, Masters of the Broken World. Weil das Coole dran ist tatsächlich auch, man hat hier wirklich das Gefühl, dass man hier in einer wahnsinnig epischen Geschichte ist, die nur einem selbst gehört. Das ist natürlich alles prozedural generiert. Ich glaube, das ist ein bisschen der Unterschied zu Total War Warhammer, weil das ist ja wirklich eine richtige Kampagne, oder? Mit gescriptet und so, oder?
Ja, genau. Das, die Kampagnen zumindest selbst, die machen schon und auch, ich meine, es ist auch bei den anderen Sachen so, dass es immer was zu erleben gibt, weil die Heerführer, die immer sozusagen identitätsstiftend für die Kampagnen sind, die gibt's dann auch im eigenen DLC und so. Ich glaube, da kommt immer was mit. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Ich habe auch bei Eador sozusagen, eben wie du, das war auch nicht auf Steam, deswegen habe ich es nicht gespielt, sondern nur ein bisschen geguckt. Das eine ist, ich liebe ja rundenbasierte Strategie und bin gleichzeitig so ein bisschen skeptisch, wenn es diese sehr einfachen Spielfelder von links nach rechts sind. Wie viel Spaß macht das?
Oh, verdammt, viel. Ja, okay. Der Punkt ist der, es ist simpel einerseits, aber andererseits, es ist eben, ich habe es natürlich, muss ich dazu sagen, auf einem einfacheren Schwierigkeitsgrad gespielt, also die Großmeister, die sich da in den Foren austauschen, so mit 500 Stunden aufwärts, die spielen sie alles nur auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, ja, keine Ahnung, was mit denen nicht stimmt, das ist furchtbar wirklich, die sind dann bei den 0,0001% oder so. Der Punkt ist, die runden Schlachten, die sind nach einer gewissen Zeit, wenn man sich auf eine Strategie mit sich selbst geeinigt hat, eine nette Fingerübung, sagen wir mal so. Das heißt, man sieht eigentlich schon vorab, ob man die Schlacht gewinnen wird oder nicht. Man kann auch immer flüchten oder man kann die Schlacht nicht antreten in ganz vielen Fällen. Und so habe ich es auch gemacht. Also ich bin ein alter feiger Safe-Scammer, ich kann es genauso sagen. Das ist bei allen runden Strategiespielen so, bevor ich irgendwo meinen Helden einbüße, da fange ich lieber noch 15 Mal an, irgendwo meinen Spielstand von vor 12 Stunden nochmal zu laden, weil das halte ich ganz schlecht aus. Ja. Jedenfalls, das funktioniert sehr gut. Also die runden Strategiekämpfe sind okay, weil man eben die Möglichkeit hat, verschiedene Generäle für seine Armeen auszuwählen. Das heißt, man hat Helden auch, mit denen man die Armeen befehligt. Da hat man eigentlich in den meisten Fällen nicht mehr als einen oder zwei. Ich habe es zumindest bei den, ich habe nur bis zur, glaube ich, durchschnittlichen Scherbengröße gespielt. Es gibt auch noch groß und sehr groß. Hm. Und auf der, ich habe winzige Scherben gespielt. Das geht relativ flott. Das würde ich mal sagen, sind so circa, keine Ahnung, 64 Hexfelder so ungefähr. Also die Map, die große. Hm. Das heißt, man hat 64 Provinzen, die man erobert. Ich glaube, es ist dann, geht dann wirklich bis 512 oder so. Also wirklich riesig. Also da kann man endlose Runden spielen und man ist weit verteilt voneinander. Und das Coole dran aber finde ich eben, dass die Kämpfe sich recht unterschiedlich spielen, je nachdem, welchen General und welche Truppen man hat. Das heißt, man kann hier tatsächlich recht strategisch entscheiden, worauf man sich spezialisiert. Man kann aus den Tier 1 Truppen auswählen, man kann die Ressourcen bauen, die nötig sind, um sich eine Armee zusammenzustellen, wie man sie mag. Man findet auch immer wieder in den Welten zufallsgeneriert Ressourcen, also sprich auch Armeen, die man anheuern kann. Zum Beispiel, ich hatte wirklich einmal eine tolle Scherbe, da habe ich 2 Harpien angeheuert und die waren der Schrecken meiner Feinde. Und das Coole ist eben, vielleicht komme ich noch darauf kurz, das heißt, es ist wirklich in jedem einzelnen Spielfeld, in jeder einzelnen Provinz hat man zusätzlich noch die Möglichkeit, also da ist meistens ein Verteidiger, den bekämpft man, und wenn man die Provinz dann erobert hat, kann man auf jedem einzelnen Feld, auf jeder Provinz, kann man die Provinz erforschen. Sprich, man lässt seine Einheit dort, sagt, okay, erkunde mal die Provinz, und da gibt's dann, je nachdem, ich glaube, bis zu 16 einzelne Ereignisse, die da jeweils zufallsgeneriert aus einem Pool von Hunderten eintreten können. Sprich, dann hast du gesagt, okay, unsere Scouts haben jetzt gefunden, hier gibt's einen Nekromantenturm. Da gibt's wahrscheinlich Schätze, aber der wird bewacht von eben Totenbeschwörern. Und dann kann man sagen, okay, gehe ich hin, kämpfe oder nicht. Und das Spiel ist wirklich voll mit, ja, so eigentlich so winzig kleinen Adventurchen in gewisser Weise. Das heißt, natürlich läuft alles aufs Kämpfen raus, aber es wird dann doch oft irgendwie so eine Frage gestellt, okay, ah ja, hier ist jetzt plötzlich eine Pest ausgebrochen in dieser Provinz, was willst du machen? Vielleicht, die Leute sagen, die Hexe ist schuld, was willst du machen? Ja, ja. Knüpf die Hexe auf oder gebt der Hexe Geld, damit sie weggeht oder bla bla. Das heißt, das ist voller kleiner Minigeschichten und die verbinden sich zueinander zu wirklich einem riesigen, epischen Teppich aus eben Kämpfen und Entscheidungen und Strategie. Ja, es ist ein riesen Spiel.
Das gibt's bei Total War Warhammer auch, dass du sozusagen so Mini-Events hast währenddessen und Provinzen erkundest und dann auch entscheiden musst, was du damit machst und die auch wirtschaftlich managen musst. Mir ist gerade aufgefallen, ich glaube, wir müssten noch eine Sache sagen, was bei dir vielleicht gar nicht so ungewöhnlich ist, aber beim Echtzeitstrategiespiel glaube ich schon. Und das ist, die Einheiten werden nicht generiert während der einzelnen Schlacht. Also das ist sozusagen kein Aufbau, den man da macht, sondern du gehst mit Einheiten in die Schlacht und die nehmen auch Verletzungen mit. Ja, also es besteht die Chance in der nächsten Schlacht, dass sie wieder bei voller Energie sind. Das ist aber nicht selbstverständlich und das ist auch Teil des Managementsystems. Und das macht das Ganze natürlich noch langatmiger. Es ist eine schöne Verknüpfung der verschiedenen Ebenen miteinander, aber es macht natürlich noch langatmiger.
Da ist in Eador genauso, beziehungsweise da ist es tatsächlich so, dass jede einzelne deiner Einheiten auch levelt und du kannst bei jeder einzelnen Einheit auch tatsächlich entscheiden, worauf sie sich bei jedem Levelaufstieg mehr spezialisieren soll. Also meine Winning Strategy, wenn ihr mal, falls ihr auch in das Loch hineinfallen solltet, nehmt mein Wort hier als Gospel. Ich sage euch, nehmt den General, also nehmt den ich weiß, wie heißt der? Befehlshaber, glaube ich, ist die Klasse des Helden, die ich hatte. Es gibt eben Krieger, der haut drauf, logisch, dann gibt es den Zauberer, dann den Bogenschützen oder Speer und dann gibt es eben den Befehlshaber. Und der Befehlshaber ist eine eigene Klasse, der hat den Vorteil, wenn er auflevelt, dann leveln seine ganzen Spieleinheiten auch mit auf. Das heißt, der ist jetzt nicht auf dem Schlachtfeld selbst als Einheit so stark, aber seine Einheiten leveln mit ihm mit. Und ich habe mich wirklich auf Abwehr spezialisiert gehabt. Das heißt, ich hatte nach einigen Runden von Upgrades, egal, was die auf mich geworfen haben, wir haben meistens nur einen Schaden oder so gemacht. Das heißt, ich war wahnsinnig widerstandsfähig, meine Figuren. Und du kannst wirklich, wenn du in seinen Kampf bist und du hast irgendwie in der ersten Reihe deine Speerkämpfer stehen, die schon Level 8 sind, die du mitgenommen hast, die ganze Kampagne, und dann kommt irgendeiner und macht einen von deinen Veteranen kalt, ja, dann ist wieder die Zeit des Saves Comings gekommen und einer hat wieder 2 Stunden Spielzeit in den Wind geschossen und ja, ich befürchte, die 40 Stunden Spielzeit, da war ein bisschen Redundanz dabei.
Ich wollte gerade sagen, du hast eigentlich nur 10 Stunden gespielt, aber ja, manche
immer
Stunden
noch im Tutorial.
Immer wieder. Sehr, sehr gut. Aber würdest du denn jetzt sagen, das ist eine uneingeschränkte Pile of Fame-Empfehlung oder würdest du es doch einschränken?
Ich würde sagen, es ist tatsächlich das, was man relativ selten findet oder was ich zumindest relativ selten finde, nämlich wirklich ein verstecktes Juwel. Aber eines, das muss man wirklich ausgraben und das muss man wirklich ein bisschen polieren, bevor es anfängt zu funkeln, weil es hat ein Tutorial. Es ist ein schweres Spiel, muss man auch dazu sagen. Es ist nicht einfach, ich spiele es auf einem einfachen Schwierigkeitsgrad, aber es verlangt einem recht viel ab, es verlangt einem auch recht viel Zeitinvestment ab, muss man dazu sagen. Das heißt, man kann eher dort eine Partie eher dort zu spielen, das ist ungefähr so, wie man sagen, ja, ich baue schnell ein Haus. Es dauert wirklich lange, also ich bin auch nach den 40 Stunden, glaube ich, mit der Kampagne, also wenn ich wirklich das Endziel der Kampagne erreichen wollte, nämlich ja entweder Chaos oder Ordnung herzustellen in diesem Pantheon, und darum geht's ja eigentlich, dass quasi, es läuft auf einen Kampf zwischen Böse und Gut hinaus, ganz klassisch, wenn ich mich auf eine der Seiten schlage und die andere quasi besiegen will, dann dauert das mindestens 120 Stunden, würde ich glauben. Also das ist quasi die Länge einer durchschnittlichen Kampagne. Und da habe ich eben den einfachen Schwierigkeitsgrad gewählt. Also wenn man diese Zeit mitnimmt und wenn man sich damit abfindet, dass das Ganze eben nicht aussieht wie ein AAA-Spiel, nicht einmal eines aus 2013. Es ist ein bisschen, es sieht aus wie ein frühes Civilization, muss man sagen. Oder eben die klassischen Heroes of Might and Magic. Nur das ist alles, es ist egal. Weil wenn man da so um 12:30 am Abend noch da sitzt und sagt, na okay, aber diese eine Provinz, die hole ich mir jetzt zurück von diesem verdammten Sack, der sie mir gerade wieder zum 5. Mal weggenommen hat, ja, dann ist das egal. Ja, ich würde sagen, das gehört auf den Pile of Fame.
Okay. Also wenn ihr nicht ein neues Spiel sucht, sondern ein neues Hobby, dann...
Ja, genau.
So, neue Aufgabe. Naja, also ich glaube, die eine Lektion, die ich jetzt auch mal verinnerlichen muss, ist, wenn ihr Warhammer-Fan seid und dafür eine Computerspielentsprechung sucht, dann ist Total War Warhammer nichts für den Pile of Fame. Also wirklich überhaupt nichts. Wenn ihr Total War-Fans seid und das gerne in einem Warhammer-Anstrich spielen wollt, dann ist das, glaube ich, fantastisch. Also nicht nur, weil man da ewig viel zu tun hat und weil das bekannte Spielprinzip, also das für euch dann bekannte Spielprinzip, da, glaube ich, auch ganz gut umgesetzt wird, sondern auch, weil es halt mega viel Hintergrundkrams gibt mit den ganzen Charakteren, die halt eben aus dem Warhammer-Universum kommen. Also von daher muss ich sagen, klassisches für Fans des Genres, für Fans des Subgenres, für Fans der Nische des Subgenres an dieser Stelle sagen. Aber wie gesagt, bei mir war es so ein bisschen schade. Ich glaube, man hat ja... Ich glaube, ich kann es für mich persönlich so beschreiben. Man hat ja manchmal Pile of Shame-Spiele, die man nicht anfasst, weil man schon den Verdacht hat, dass die Erwartung, die man an das Spiel hat, sehr viel fröhlicher ist, als das Spiel dann liefern kann. Und das ist bei mir hier tatsächlich der Fall gewesen.
Ich glaub, okay, verstehe.
So ehrlich muss man sein.
Ich habe ja gelesen, das Spiel hat ja wirklich die besten Bewertungen eingefahren, als es damals rausgekommen ist, außer eine Rezension von GameSpot. Da, die war recht gut begründet auch. Und der hat gesagt, die Kampagne selbst, also das Spiel ist rundum toll, macht alles so, wie auch die anderen Rezensenten wirklich in den Himmel gelobt haben. Aber er sagt, das Problem ist, die Kampagne an sich, und ich weiß nicht, so weit hast du es wahrscheinlich nicht gespielt, er hat gesagt, das Endgame der Kampagne, gut, auch ein recht spezifischer Kritikpunkt, das Endgame der Kampagne, also keine Ahnung, nach 30 Stunden oder 40 Stunden ist es so, dass es eigentlich, dass man dann enttäuscht ist, weil alles, was man vorher gemacht hat, egal wird, weil man dann nur mehr so in der Dämonenwelt halt erobern muss. Ich nehme an, dass du es nicht so weit gespielt hast, aber das ist wahrscheinlich auch ein, das ist Jammern auf hohem Niveau, würde ich sagen.
Falls ihr es so weit geschafft habt, schreibt es uns ins Forum. Und erzählt uns, wie das Endgame von Total War Warhammer 3 oder von Eador ist. Wir sind sehr gespannt drauf.
Ich wette, dass es sicher viel, viel, viel mehr Menschen gibt auf der Welt, die das Endgame von Total War Warhammer 3 gesehen haben.
Das wird wahrscheinlich so sein. Na dann, liebe Hörerinnen, vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Viel Spaß dabei, in den Krieg zu ziehen. Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.